herrlichen Gott. Amen. Bevor ich zu meinem Thema komme und euch das weitergebe, was Gott auf mein Herz gelegt hat, Gott hat dich wunderbar gemacht. Wenn du dein Leben anschaust, die Geschichte deines Lebens anschaust, dann kommst du aus dem Staunen nicht mehr heraus. Deine Wege sind wunderbar, deine Wege sind unerforschlich, Gott. Du bist groß, du bist mächtig, du bist herrlich. Was du alles so an mir getan hast, ich staune bis heute, bis zu diesem Tag. Also, ja, preis Gott. Du hast so viel Gutes an mir getan. Gnade und Barmherzigkeit hast du mir erwiesen und mir jeden Tag mein Leben neu geschenkt, neu gerettet. Och, ich könnte nur noch loben und danken, bräuchte ich gar nicht mehr predigen. Aber ich tue es noch. Ich will es noch machen. So, ich will dich einladen noch für Mittwoch. Entscheide den Kampf des Lebens. Wird Mittwoch 16 Uhr das Thema sein. Am Freitag, es ist Zeit zu kämpfen. Nächste Woche steht in einem Zeichen Kampf. Kampf, Kampf für den Glauben und so weiter. Gott füllt deine Lehre, wird am Samstag sein das Thema. Dann am Sonntag, den 15. Mai, da wird das Thema sein, morgens Gott, was ist Gottes Aufgabe, was will Gott von uns? Stück weit bekommst du heute mit, was Gott von dir will. Nicht das Sündigen, dass du nichts Gutes vollbracht hast oder dass du Fehler gemacht hast. Nicht deswegen wirst du gerichtet werden, sondern weil du deine Berufung nicht erfüllt hast. Gott hat uns berufen für ein Werk. Jeder ist geboren mit einem Auftrag, mit einer Vision, mit einem Traum. Wenn wir das nicht verwirklichen, verpassen wir unser Leben. So, und das Thema wird dann sein, Fortsetzung dann von diesem Sonntag. Was ist Gottes Aufgabe für dich und mich? Wozu sind wir da? Dann abends haben wir die Gemeindebibelschule, da wird der Hebräerbrief ausgegeben. Bitte lest den Hebräerbrief durch. Hat nur 13 Kapitel, jeden Tag 2 Kapitel, da kommst du durch. Okay, und heute, du hast mich wunderbar zubereitet gemacht. Du bist ein Wunderwerk der Ewigkeit, wenn du dein Leben anschaust. Nicht nur der Natur, nicht nur, dass du von natürlich schon schön bist. Nein, du bist ein Wunderwerk der Ewigkeit. Gott hat was vor mit deinem Leben, aber das nächsten Sonntag. Du musst nächsten Sonntag kommen. Nächsten Sonntag wird auch über das Thema gesprochen und wir werden die nächste Zeit dann auch dann weiter darüber hinaus. Gott wird in Heiligkeit angebetet, in Schönheit, in Glanz, in Kraft, in Höhe geehrt. Ein Mensch wird nicht ein Mensch, wenn er gezeugt wird, sondern ein Mensch ist von Anfang an schon von der Ewigkeit. Jemand hat heute Morgen gebetet, vor Grundlegung der Welt hast du mich erwählt. Da hat es noch gar nichts gegeben, hat Gott dich und mich gewollt. Also nicht nur bezeugen, wenn Mann und Frau zusammenkommen und ein bisschen Sex machen und so weiter. Und dann entsteht der Mensch. Nein, der Mensch ist von Ewigkeit Mensch. Und bleibt in Ewigkeit Mensch. Das ist unvergänglich. Er ist Mensch in jeder Phase seiner Entwicklung. Egal, wo, in welchem Zustand du bist. Und ich gehe jetzt vom Fötus und Embryo-Zustand da. Am 18. Tag fängt dein Herz schon zu schlagen an. Von wegen Häkel. Verstehst du, selbst wenn die Leute noch so gebildet sind und noch so, und für mich sind sie saudumm. Verstehst du, Schleimsuppe. Weißt du, der Mensch ist mehr als Schleimsuppe und Kaugummi. Der Mensch ist Mensch von Anfang an. Gott hat uns gewollt. Am 18. Tag. Nach deiner Zeugung schlägt dein Herz. In der 6. Woche fängt dein Gehirn an zu arbeiten. Stell dir mal vor, dein Gehirn. Und dann in der 8. Woche ist die Gestalt des Menschen schon sehr gut zu erkennen. Wenn du so Ultraschallbilder betrachtest, du siehst schon, wie der Mensch schon aussieht. Und kannst was, wenn du genau hinguckst, kannst du sagen, das sieht aus wie der Vater oder die Mutter. Also Mensch ist von Anfang an. In der 12. Woche ist er voll ausgebildet. Er muss nur noch jetzt ein bisschen wachsen. Und weißt du, unsere Gesetze, die sind nicht von Gott gemacht. Braucht nicht glauben. In der 22. Woche darfst du bis zur 22. Woche darfst du abtreiben. Und da ist der Mensch schon vollkommen Mensch. Vollkommen Mensch. In Psalm 106 ist heute ein Muttertag. Ja, ich möchte auch da darüber kurz eingehen, aber ich werde heute anders predigen, als du denkst vielleicht. Im Psalm 106, Vers 32 bis 42, ich lese nicht, ich streife nur, und da heißt es, ein Volk, das sich mit dem Blut seiner Söhne und Töchter bedeckt, ist Gott ein Ekel. Also, Abtreibung, Thema Abtreibung. Das Volk schafft sich selbst ab. Brauchst auch gar nicht viel. Kriege, Kämpfe und so weiter. Und am schlimmsten sind die Juden in Israel. In Israel wird jedes Jahr etwa 100.000 Kinder abgetrieben. Und das ist die Spitze der Welt, Weltspitze. Und da überlege einmal, 60 Jahre existiert der Staat Israel bereits und jedes Jahr 100.000. Wie viele Tausende sind schon inzwischen abgetrieben? So viele sind nicht mal in einem KZ gestorben. Ein Volk zerstört sich selbst. Und das Schlimmste dabei ist, die Palästinenser dort in der gleichen Gegend haben die höchste Geburtsrate. Und eines Tages werden die Palästinenser Israel übernehmen. Braucht nicht erstaunt sein, aber es ist so. Gottes Wort sagt es so. Nun, zurück zur Schöpfung. Gott hat dich eigenhändig zubereitet, dich gewollt. Du stehst in Gottes Plan, in Gottes Lebensbuch. Jeder von uns ist so einmalig. Ich habe schon versucht, sogar Zwillinge, ich habe mal eine Zeit lang in Heilbronn in der Gemeinde, glaube ich, 4, 5 Zwillinge gehabt. Ich habe die Zwillinge untersucht und beobachtet. Nur die Mutter konnte manchmal sie nur unterscheiden. Aber Zwillinge sind auch ganz grundverschieden, obwohl sie eineiig sind vielleicht. Jeder von uns ist eine extra Anfertigung Gottes, eine extra Ausgabe, ein Original. Mit jedem Menschen hat Gott etwas Wunderbares vor. Und er hat einen wunderbaren Plan für dich und mich. Und ich möchte über den Plan Gottes sprechen, weil manche Leute zweifeln an sich selbst, haben Selbstwertgefühle oder Minderwertigkeitsgefühle, keine richtigen Selbstwertgefühle, weil der Teufel sie verdorben hat. Wenn du einmal den geheimen Plan Gottes für dein Leben anschaust und durchschaust und begreifst und nur ein kleines Stückchen deines Lebens siehst, dann weißt du von Geburt an bis zu meinem Tod ist alles geplant. Du sagst Schicksal, Zufall, Unglück, Pech oder Gnade, ist egal, was du sagst, es ist immer Plan Gottes. Es ist eingeplant von Gott. Von Geburt bis zum Tod ist alles durchgeplant. Meine Zeit steht in deinen Händen, von meinem Kommen und meinem Gehen. Wir sind auf die Ewigkeit angelegt, jeder einzelne von uns. Wir kommen aus der Ewigkeit und wir gehen wieder zurück in die Ewigkeit. Wir sind als Menschen das Bindeglied zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung. Wir sind dazwischen. Also Bindeglied zwischen der Schöpfung und Geschöpf, von Jenseits und Diesseits das Bindeglied. Wir erobern die Welt für Gott zurück, das ist Gottes Plan. Wir sollen wieder die Welt zurück für Gott erobern. Und vergiss nie, du bist ein Besucher auf dieser Welt. Wir sind Besucher, nur Gäste. Die Bibel sagt Fremdlinge, Ausländer. Wir sind hier nur auf der Durchreise. Das Leben ist nur eine Brücke von Diesseits nach Jenseits. Dein Aufenthalt hier ist sehr kurz, nur eine Zwischenstation mit vielen anderen kleinen Haltestellen. Das sind so die Einschnitte, die Schnittpunkte deines Lebens. Wenn du das einmal verstanden hast, ich bin hier nur auf der Durchreise, hast du alles verstanden, brauche ich eigentlich gar nicht mehr weitersprechen. Aber ich möchte dir helfen zu verstehen, dass du eine ganz große Aufgabe in deinem Leben hast, eine große Berufung von Gott. Wir lernen schon vor der Geburt, also ich möchte ein paar wissenschaftliche Beweise antreten und sagen, dass Gott schon von Anfang an dich gewollt hat und dass du in der Ausbildung hier bist. Wir lernen schon in der vorgeburtlichen Phase genauso, denn da hören wir bereits, da sind unsere Augen und Ohren schon bereits gebildet. Wir fühlen die Umwelt, auch wenn wir im Embryo sind. Wir lernen weiter im Leben nachher, wenn wir da sind, fängt das Lernen erst richtig an, dann müssen wir wieder all das lernen, was wir im Mutterleib gelernt haben. Die Juden sagen, im Talmud steht es drin, als ich noch im Mutterleib war, haben mich Engel belehrt. Und als ich dann kam, der Schreck war so groß, habe ich alles vergessen. Und jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Ich muss von vorne anfangen zu sprechen. Ich muss von vorne anfangen zu sehen, zu hören, zu begreifen. In Psalm 8, wenn du wissen möchtest, was der Mensch ist, wie wertvoll er ist, liest Psalm 8. Aber ich streife nur ganz kurz, da heißt es in Psalm 8, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und dann Vers 6 heißt es, du hast ihn mit Ehren gekrönt. Gott ist mit so, der Mensch ist so mit göttlichen Ehren begnadigt, beschenkt, gekrönt. Der Mensch ist für mich persönlich, wenn ich Psalm 8 lese, ein kleiner Gott. Das ist der Mensch. Du hast ihn etwas niedriger gemacht als dich selbst, lieber Gott. So betet der Psalmist. Wenn du das entdeckst, ich bin nur etwas kleiner als Gott und ich muss wachsen zu seiner Größe, teilhaftig werden der göttlichen Natur. Das ist der Mensch. Vielen Leuten fehlt die göttliche Selbstachtung, die Gott den Menschen gewährt und von Anfang an den Menschen gibt. Weißt du, der Teufel hat uns eingeredet, du bist nichts, du bist nur Schleimsuppe. Du bist nur ein Panschall. Oder was die Leute auch immer sagen, was der Mensch da so ist. Nein. Auch wenn du noch so klein und noch so arm bist und noch so schwach bist, du bist wertvoll in seinen Augen. So steht es in der Heiligen Schrift. Gott will, dass du dir was zutraust. Und diese Predigt soll dazu dienen, dass du mutig bist und kühn bist und nach Hause gehst und sagst, ich weiß, dass ich ein Geschöpf Gottes bin, eine Handarbeit Gottes bin, ein Gefäß Gottes zur Ehre Gottes, zur Verherrlichung Gottes bin. Ich bin zu was Großem berufen in meinem Leben, auch wenn ich vielleicht nur Geschirr abwasche. Und wenn ich nur Kleider bügle Und wenn ich nur Pflanzen pflanze, egal was du tust, aber du bist was Großem berufen, denn du lebst für die Ewigkeit, aus der Ewigkeit, für die Ewigkeit und dann gehst du über in die Ewigkeit. Gott will, dass du deine Gaben gebrauchst, die er dir gegeben hat, dass du sie weiterentwickelst, dass du das, was er in dir hineingelegt hat, so outest, nach außen bringst, andere teilhaben lässt. Und jeder von uns hat Gaben, da ist kein einziger da, der keine Gaben hat. Der eine kann singen, der andere kann jodeln, der andere kann Spaß erzählen, der andere kann zuhören. Alles sind Gaben, alles sind Qualitäten. Du sollst dich so sehen, wie Gott dich sieht. Du hast mich wunderbar zubereitet im Mutterleib. Muttertag, ich will an diesem Tag ganz besonders denken, wie ich entstanden bin. Wie ich zur Welt gekommen bin. Denk doch mal ein bisschen so, wie war es mit mir, als ich im Mutterbauch war? Im Leib der Mutter. Das weißt du gar nicht mehr. Hast alles vergessen, weil es schon lange her ist. Du sollst dich so sehen, wie Gott dich sieht und nicht wie die Priester dich sehen. Und die Frommen dich sehen und die Religiösen dich sehen oder wie die Leute dich gerne sehen möchten. Nein, du sollst dich so sehen, wie Gott dich gemacht hat. Du hast mich wunderbar gemacht. Lass uns zusammen sagen, Herr, du hast mich wunderbar gemacht. Und du solltest jeden Tag das Gott danken, dann wirst du plötzlich strahlende Schönheit bekommen. Da brauchst du keinen Pulver mehr. Und kein Puder. Gott hat uns wunderbar gemacht. Etwas niedriger wie sich selbst. Aber die Welt, die Gesellschaft hat uns verformt und verführt und verdorben und vermurkst und vermarkst. Die Gesellschaft. Und jetzt musst du so langsam wieder Mensch werden. Und in der Gemeinde, wenn du das Wort Gottes hörst, wirst du langsam das Menschsein wieder entdecken. Ich bin ich. Und du bist du. Und bitte stör mich nicht. Ich will mich entfalten, ich will mich entwickeln. Ich will das werden, was Gott aus meinem Leben vorhatte zu machen. Blockier mich bitte nicht. Das ist nämlich das Problem. In der Gemeinde wirst du abgenabelt von den Menschen, nicht draußen in der Gesellschaft. In der Gesellschaft draußen wirst du noch angeleint und kurz an die Leine gehalten. Aber in der Gemeinde sollst du die Freiheit der Kinder Gottes entdecken, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit von Menschenfurcht, von irgendwelchen vorgefassten Meinungen. Die meisten menschlichen Probleme kommen aus der frühesten Kindheit. Sogar noch in der vorgeburtlichen Phase, durch die Verletzung in der Kindheit, durch die negativen Erfahrungen in der Kindheit. Kinder sind sehr empfindsam, sehr empfindlich. Das sind die Kinder. Und dann kommen die blöden Pädagogen, Gott segne sie. Und die sind schuld, dass wir heute so viel unfähige und unbrauchbare Menschen haben. Die sind schuld. Die Pädagogen, die Humanität lehren und Sozialismus verkündigen und so weiter. Die Kinder so schnell wie möglich von der Mutter entziehen. So schnell wie möglich in den Kindergarten, damit der Staat Einfluss hat auf die Kinder. Das ist ein anderes Thema. Weißt du, sie fragen nicht, was die Menschen wollen, was das Kind braucht. Sie wollen es einfach entziehen und sie wollen sie predigen und lehren, den Menschen was machen. Weißt du, was will der Mensch eigentlich? Weißt du, der Mensch, so ein Kind, will Märchen hören, Geschichten vom Diesseits und fragt, wie geht's, gibt's einen lieben Gott? Die Kinder haben besseren Bezug zu Kinder Gott als manche Kirchgänger und religiöse Menschen. Die sehnen sich nach Gott. Die sind dem Himmel noch viel, viel näher, der Schöpfung. Sie wollen wissen, wie geht's drüben und sie sind viel mehr realistischer mit geistlichen Dingen. Übrigens, die ganzen biblischen Berufungen, wenn wir so die Bibel lesen, fanden statt in der frühesten Kindheit. Simson, Josef, David, in der frühesten Kindheit fanden die Berufungen statt. Und wenn ich dann Johannes lese, Lukas 1, Vers 76 und 77, Johannes, der Täufer, der wurde schon im Mutterleib erfüllt mit dem Heiligen Geist, kannst du das vorstellen? Du hast mich wunderbar zubereitet im Mutterleib, da kommt die Maria, verstehst du, man sagt, man empfindet nicht. Das Embryo, der Fötus empfindet nichts. Und doch, da kommt die Mutter Maria rein, 3 Monate vor der Geburt. Und das Kind hüpft, spricht wahrscheinlich noch in Zungen, womöglich. Ja, wird ein Pfingstler. Und freut sich, die Mutter des Herrn ist gekommen. Also im Mutterbauch hat das Kind bereits empfunden und was erlebt und was gespürt. Und da erfüllt sich die biblische Prophezeiung, was der Engel dem Vater Zacharias sagte. Das wurde schon angekündigt, also ist biblisch belegbar. Und der Engel sagte, das Kind wird im Mutterleib noch mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Aber das ist eine schöne Erfahrung. Ich würde mich freuen, wenn jeder von uns schon im Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt worden wäre. Dann wären wir alles Pastoren geworden und Prediger. Aber wir haben wahrscheinlich mehr mit dem Teufel Erfahrungen gemacht im Mutterleib als mit dem lieben Gott. Wirklich große Menschen, wie der kleine Johannes da, 3 Monate bevor er das Licht dieser Welt erblickt, begegnet dem Herrn Jesus im Leib der Maria. Du siehst also gar nicht äußerlicher Kontakt. Um Gott zu begegnen, brauchst du keinen äußerlichen Kontakt. 3 Schichten trennt den Johannes von der Außenwelt, 3 Schichten trennt Jesus von der Außenwelt, und die kommen zusammen und jubeln und jauchzen und freuen sich. Das Kind wird erfüllt mit dem im Mutterleib noch vom Heiligen Geist. 3 Monate vor der Geburt. Und dann singt der Zacharias dieses Lied, das, was der Johannes alles wird, was, der ist noch gar nicht. Aber der weiß, was er wird, wenn ein Kind mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Da hat er eine Berufung bereits, eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Und er wird geweissagt, du Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen. Wenn ich da lese, denn du wirst dem Herrn vorangehen, das deinen Weg bereitet, und die Erkenntnis des Heils gebest deinem Volk zur Vergebung der Sünden. Das Kind ist von Gott gewollt. Und so wie Johannes von Gott gewollt war, bist du und bin ich von Gott gewollt. Halleluja. Amen. Genau so und gar nicht anders. Natürlich, dass es vielleicht anders gekommen ist, das ist nicht deine Schuld. Da ist keine Maria zu dir gekommen. Und du bist nicht im Bauch der Elisabeth gewesen. Weißt du, das passierte alles dem Johannes. Und das, was dem passierte, kann auch dir passieren. Und zwar nachträglich. Hör mir zu. Hättest du auch gewesen sein können, denn der Johannes hat nichts getan. Der ging nicht in die Kirche, ging nicht im Tempel, der wusste gar nicht, in welcher Rasse er zur Welt kommt. Der hat keine Ahnung von der Welt gehabt. Aber der Herr hat gewusst, was mit ihm los ist. Gott hat einen Plan für sein Leben gehabt. Und manche Leute denken, ich muss religiös sein, damit Gott mich segnet, damit Gott mir begegnet. Nein, der Herr kennt dich von Anfang an. Er kennt dich vor Grundlegung der Welt. Weißt du, da muss nur die Maria kommen mit Jesus. Aber nicht zu jedem kommt ein Engel. Und nicht zu jedem kommt die Maria. Und nicht zu jedem kommt ein Prediger. Aber du bist von Gott gewollt ins Dasein gerufen. Mach dir nichts vor. Viele von uns kommen in gottlosen Familien zur Welt. Die werden eher in der Hölle geboren als im Himmel. Die kommen in einer verrückten Welt, in einer verdorbenen Welt, in einer Welt voller Mördern, Dieben und Räubern. In einer Welt voller Skandale, voller Unterdrückung und Terror. Was kann so ein Menschenkind dafür, dass er in solch einer Umgebung geboren wird und nicht so in einer behüteten, bewahrten Umgebung für Johannes der Täufer? Was kann er dafür? Hat sich das Kind ausgesucht? Hat es was verbrochen? Oder welche Leistung hat das Kind vollbracht? Gar keine. So, du kannst auch nichts dafür, dass du da geboren bist, wo du geboren wurdest. Und dann hast du diese vorgeburtlichen Erfahrungen gehabt, die deine Lebensgeschichte geprägt haben, deine Seele geprägt haben, dein Unterbewusstsein geprägt haben. Und du wunderst dich, warum ist das so und so in meinem Leben? Das sind alles diese negativen vorgeburtlichen Erfahrungen, die du mitgemacht hast, wofür du nichts kannst. Ich predige am Muttertag heute. Und ich will dir die Wahrheit sagen. Kinder, die man abtreiben wollte vielleicht. Bist du so einer, deine Mutter hat alles probiert, warst unerwünscht, ungewollt, Spielverderber. Und später merkst du dann in deinem Leben, dass du ständig Vernichtungsängste hast. Und fragst dich, wo kommen meine ganzen Vernichtungsängste? Ich will nicht leben und du willst leben und kannst nicht leben. Wo kommen die ganzen seelischen Störungen her? Dass ich mit dem Leben nicht fertig werde und dass es mir schwerfällt zu leben überhaupt. Und das ist... Du bist ja gar nicht richtig auf das Leben vorbereitet gewesen. Du bist nicht gewollt. Aber was kannst du dafür? Was kann ich dafür? Was können wir dafür? Was kann Johannes der Täufer dafür, dass er so zur Welt kommt? Sein Name wird sogar von einem Engel angekündigt. Er kann nichts dafür. Also wir kommen zur Welt und wir können nichts dafür. Halte mal diesen Gedanken fest. Und es ist wichtig, dass der Schwangeren gut geht, dass wir, wenn schwangere Frauen da sind, dass wir sie fürsorglich behandeln. In der Bibel heißt es, bittet und betet zu Gott in Matthäus 24, dass eure Flucht, ganz besonders den Schwangeren, dass ihre Flucht nicht geschehe am Sabbat und im Winter. Warum? Weil es diese Umstände prägen, das neue kommende Leben verdirbt die Zukunft des Menschen, des werdenden Kindes. Weißt du noch, wie du da gelebt hast, 9 Monate, mehr oder weniger, im Bauch deiner Mutter? Wie war das? Wir sprechen über das ungeborene Leben jetzt immer noch. Und da ist Gott der Drahtzieher. Ich habe dich zubereitet im Mutterleib, gut oder schlecht. Ich lasse es mal dahin. Gut oder schlecht. Du hast die Federn in der Hand. Du hast es genau kontrolliert und bewacht und vielleicht hast du nicht gut aufgepasst auf mich, lieber Gott. Kann ich mich auch vielleicht fragen. Vielleicht werde ich auch eines Tages fragen, wenn ich so ein Typ bin. Aber du bist das, was du dort gewesen bist, in dieser Vorbereitungsphase. Jedes Kind hat eine Mutter und jeder von uns hat einen gleichen Werdegang, ist auf die gleiche Weise entstanden und auf gleiche Weise nach Möglichkeit fast außer Kaiserschnitt zur Welt gekommen. Es gibt keine Ausnahmen, also ausnahmslos. So ist die Geschichte der Menschen. Heute sprechen wir über die Schöpfung, die wunderbar ist. Wir werden nachher auch das Lied noch singen. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, wenn ich schon dieses kleine Menschlein, das kleine Werden des Menschen betrachte, wie groß bist du, oh Gott? Und das milliardenweise beweist du dich und bewährst du dich. Gott lässt dich wachsen und werden im Bauch der Mutter. Das Leben im Mutterleib ist keineswegs von Geschehnissen der Außenwelt bestimmt, sondern auch sehr stark nach Gesetzen der Ewigkeit her. Du wirst automatisch, da kommt das Herzchen, da kommt das Gehirn, da kommt eine Wirbelsäule. Das Kind hört dann die Geräusche draußen, die es nachher später wahrnimmt und reagiert, mehr oder weniger. Ich möchte den besten Beweis des Menschen werden, finde ich im Koran, nicht in der Bibel. Ich möchte jetzt auch den Koran zitieren, ich möchte auch die anderen heiligen Bücher gelten lassen. Und im Koran heißt es, und es gefällt mir dieser Zitat dort, wir haben den Menschen, also Gott Allah spricht, wir haben den Menschen, den Sperma, den Tropfen an einem festen Aufenthaltsort gelegt. Du musst eines vorstellen, das ist lange bevor die Wissenschaft das alles entdeckt hat und heute durch Ultraschall und so weiter festgestellt hat und weiß genau, also das ist vor praktisch 1500 Jahren festgelegt worden. Woher das hatte der Mohammed, das weiß ich nicht. Und dann erschufen wir aus dem Samentropfen ein Anhängsel und erschufen aus dem Anhängsel ein kleines Gebilde und hernach formten wir in dem kleinen Gebilde Knochen und bekleideten den Knochen mit Fleisch und dann ließen wir daraus ein Geschöpf werden. Also eine alte Überlieferung aus der arabischen Welt. Lange bevor die Wissenschaftler das alles so genau definieren konnten, ab dem 17. Jahrhundert, wo man dann Mikroskope hatte und so weiter, konnte man das im Einzelnen feststellen. Vorher war das alles nur Schleim. Und interessant ist auch nachher der ganze Werdegang des Menschen. Du hast mich wunderbar zubereitet. Wenn du nicht den Heiligen Geist hast und nicht Bibel kennst und nicht mit Gott verbunden bist, du wirst auf falsche Fährte kommen. Und da heißt es weiter von dem Werdegang des Menschen. Zuerst kamst du als Blutegel. Naja. Dann hast du an dich an etwas geklammert, dich eingenistet, so steht es wörtlich, eingenistet. Und dann heißt es weiter, und dann warst du als Bluttropf, dieser Fötus und so weiter. Und von dem Fötus beschreibt dann der Koran als gekauter Ton, als gekauter Ton. Also als wenn der liebe Gott dich gekaut hätte. Und da finde ich wunderbare Parallelen. Wir sind eigentlich nach dem Wort Gottes geschafft, aus dem Mund Gottes. Wir entspringen einfach aus dem Mund Gottes. Gott hat den Ton in den Mund genommen, wie Kaugummi, so gekaut. Wie gekauter Ton. Aber das ist alles dieser Urzustand von damals. Die Bibel spricht, Gott ist der Töpfer, der Ton. Und wir sind der Ton, das Gefäß, das er formt. Natürlich wissen, das ist schon eine Stufe weiter. Gott hat an dir eine Feinarbeit geleistet, wenn du genau anschaust. Deine Formen stimmen manchmal ein bisschen zu dick, manchmal zu dünn, aber die stimmen auf jeden Fall. Und dann entwickelst du dich in den ersten 42 Tagen oder 40 Tagen und dann umgeben dich einige Hüllen, und du wirst gut eingebettet, damit du ja nichts passiert, damit dir jetzt nichts zustößt, du wirst wunderbar verpackt und so reifst du und wirst du und so weiter. Wir sind ein Werk Gottes, ein Wunderwerk. Und Gott ist nicht nur der Anfänger, sondern Gott ist auch der Vollender unseres Lebens. Der geht mit uns mit einem roten Faden durch das ganze Leben. So geht Gott. Gott ist für dich da. Auch wenn dich deine Mutter verlässt und dich liegen lässt, er sagt, ich will bei dir sein, alle Tage, alle Zeit. Und selbst wenn deine Mutter dich vergisst, ich will dich nicht vergessen. Ich kann dich nicht einmal vergessen, selbst wenn ich wollte. Gott kann dich nicht vergessen, selbst wenn er möchte. Er hat dich gemacht, dich bei deinem Namen gerufen und du wirst sein. Gott hat dich gewollt, auch wenn du ein Mamser oder Bastard bist, wenn du im Ehebruch gezeugt worden wärst oder Inzest oder Blutschande oder in Suff. Gott hat dich gewollt. Verstehe mich richtig. Du bist nicht ein Unfall der Natur. Gott hat dich gewollt. Gott mag dich, auch wenn du ein Findling bist wie Moses. Und Gott macht Geschichte, eine tolle Geschichte sogar. Schau das Leben von Moses an. Und ich sag was Knallhartes, was vielleicht manche Gemüter schockieren würde. Und ich will den Menschen helfen, nur mit dem Leben zurechtzukommen. Weil wenn sie nicht in behütete Verhältnisse, in gesegnete Verhältnisse, in heilige Verhältnisse, wenn sie nicht bei Elisabeth und Maria zur Welt gekommen sind, dann denken sie, mit meinem Leben stimmt was nicht. Ich bin in der falschen Familie geboren. Gott will, wenn du ihm begegnest, dass du alles Negative vergisst. Das ist, was Gott will. Wenn du einmal zu ihm kommst, darfst du alles Negative, was du im Mutterleib erlebt hast, was du außerhalb des Mutterleibs erlebt hast, darfst alles ruhig vergessen. Ich denke nicht mehr daran. Wenn du ihm begegnest einmal, weißt du, Gott will, dass du alles Negative stehen lässt. Du brauchst nicht die dich nicht wollten. Du brauchst nicht die dir nicht halfen. Du brauchst nicht die dich verachteten. Du brauchst sie gar nicht. Du hast jetzt ihn. Versteh mal, was ich dir sagen will. Du brauchst nicht die nichts für dich übrig hatten. Du brauchst nicht die sich auf dich freuten. Jetzt kommt unser Baby. Sondern die haben versucht, alles Mögliche zu unternehmen, dass du ja nicht kommst und du bist trotzdem gekommen. Gott sei Dank. Halleluja. Wie arm wäre die Welt, wenn es dich nicht gäbe. Du musst keine Menschen um Liebe betteln. Gott hat dich gewollt. Ich will dir diese Botschaft rüberbringen. Für ihre Liebe, wenn die dir Liebe zeigen und so weiter, kannst du sowieso nichts kaufen. Du brauchst nicht ihre Liebe. Die Liebe Gottes ist es, die aus uns Menschen macht. Gott hat dich gewollt. Gott hat dich gewollt mit Haut und Haaren. Er hat sogar, stell mal vor, ich darf mystisch werden. Weißt du, der hat sogar meine Haare gezählt. Meine Haare sind alle nummeriert vom lieben Gott. Er kennt mich durch und durch. Ich will dir was über Gott sagen. Und du wirst mich verstehen, dann verstehst du, warum ich sage, pfeif auf deine Eltern, pfeif auf deine Mutter, auch wenn es Muttertag ist, pfeif auf die ganze Gesellschaft, pfeif auf die ganze Umwelt. Gott hat Adam geschaffen ohne Vater und Mutter. Das hat er gar nicht gebraucht. Gott hat Adam geschaffen ohne Vater und Mutter. Gott hat Eva geschaffen ohne Mutter. Ja. Und Gott hat Jesus geschaffen ohne Vater. Schau, studier, beschäftig damit, analysier diese Sachen. Und wenn ich an den heidnischen Priester Melchisedek denke, der war ohne Vater und ohne Mutter. Und trotzdem war er der Priester Gottes. Und trotzdem brachte Abraham den Zehnten ihm. Weil Gott ihm begegnet ist, diesem Priester Melchisedek. Wenn Gott uns begegnet, dann brauchst du keinen Vater und keine Mutter. Am Muttertag sage ich das. Weil so viele vielleicht frustriert sind und sagen, ja, was ist mit mir? Und selbst wenn du Vater und Mutter hast, du musst sogar dein Vaterhaus und dein Mutterhaus verlassen. Abraham, geh aus Ur in Chaldea. Du musst dich abnabeln. Warum viele Kinder noch nicht verheiratet sind, ist, weil sie sich vielleicht von der Mutter nicht abgenabelt haben. Die Mutter bewacht und behütet, mein liebes Kind, der ist nicht und die ist nichts und so weiter. Und er kriegt keine Frau. Da war der nie rechtzeitig aus dem Nest geworfen worden ist. Und auf eigene Füße gestellt worden ist. Die Geschichte der Menschheit beweist, dass sogar aus unseligen Umständen Gott was Wunderbares machen kann. Also, dass mich nicht nur wunderbar zubereitet im Mutterleib, sondern mein ganzes Leben lang. Mein ganzes Leben lang hast du mich wunderbar begleitet, Gott. Auch wenn so vieles Negative geschehen ist und so weiter, du hast mein Leben wertvoll und gesegnet gemacht. Auch wenn so viel dazwischen kam. Und wenn ich genau gucke, so Leute, Nachkriegsgeneration, weißt du, das war nicht einfach, Kind auszutragen. War es nicht einfach, einen Menschen auch großzuziehen? Wann war es einfach? Moses wurde ausgesetzt als Kind, hatte gar nicht geboren werden dürfen. Alle Knaben sollten ins Meer geworfen werden. Josef wurde von seinen Geschwistern verkauft und verraten, als Sklave nach Ägypten. David, sein Vater, mochte ihn gar nicht, hatte gar nicht mal zum Familienfest eingeladen, als ein König gewählt werden sollte. Aber Gott hat ihn gewollt. Weißt du, ausschlaggebend ist, dass du weißt, Gott hat mich gewollt. Basta. Egal, was da war. Daniel und seine Freunde waren gefangen in Babylon und trotzdem haben sie Geschichte gemacht. Und Gott hat mit ihnen Geschichte gemacht. Du musst nicht enttäuscht sein und sagen, jetzt bin ich ein Sklave, ein Gefangener, ein Ausgesetzter, ein Findling, ein Bastard, ein Mamsen. Gott hat mich gewollt. Gott geht ungewöhnliche Wege mit ganz gewöhnlichen Leuten. Weißt du, Leute ohne Happy End haben bei Gott ein Happy End. Wenn die Geschichte richtig realisieren, richtig begreifen, richtig erfassen. Studiere einmal die Geschichte und die Biografien so vieler Menschen. Weißt du, Deutschland wäre arm, wenn damals unsere Vorfahren die Kinder abgetrieben hätten. Weißt du, wir haben heute auch nur 4, 5 Kinder vielleicht oder so. Denken, das ist eine riesige Familie. Wie können wir da durchkommen? 2 Kinder, das ist noch so normale Durchschnitt heutzutage. Aber früher, da haben sie 10, 20 Kinder gehabt. Du, unsere Geschichte wäre bettelarm. Deutschland könnte einpacken und wäre vielleicht dritte Weltland. Wenn wir nicht damals die Großväter gehabt hätten, die Mut gehabt haben, zu Kinder großzuziehen. Und die waren nicht reich. Viele waren nur einfache Arbeiter, Gastarbeiter sogar unter Umständen. Albrecht Dürer war das 18. Kind. Albrecht Dürer, überleg einmal, geh mal die Geschichte durch. Ich will dir nur zeigen, sogar, die dürfen gar nicht geboren werden nach heutigen Auffassung und Vorstellung. Die dürfen gar nicht zur Welt. Da ist kein Platz. Sogar 5-mal dürfte sie nicht geboren werden. Aber was wäre die Welt, wenn wir diese Leute nicht hätten? Ich denke nur Siemens, Berlin, die ganze Siemensstadt gäbe nicht und ganze Elektronik gäbe heute nicht, wenn der Ingenieur Siemens abgetrieben worden wäre. Er war das 13. Kind. Siemens war das 13. Kind. Johann Sebastian Bach war das 12. Kind. Friedrich Händel das 10. Kind. Wolfgang Amadeus Mozart das 7. Kind. Die gibt's heute gar nicht. In unseren heutigen Familien würden diese Menschen gar nicht geben. Oder Johann Wolfgang Goethe, das 7. Kind. Friedrich Schiller, das 6. Kind. Otto von Bismarck, das 6. Kind. Georg Keller, das 5. Kind. Heinrich von Kleist, das 5. Kind. Der Erfinder Edison, wo wir so viele Erfindungen und Entdeckungen verdanken. Du hättest keine Glühlampe, würdest heute noch im Dunkeln sitzen womöglich. Edison war das 7. Kind. Du musst vorstellen, du sagst ja, mein Leben hat keinen Wert. Eigentlich für jedes Kind, was kam, war ein Brotesser mehr. Hätte keine Existenzberechtigung gehabt. Aber von Gott aus haben sie eine Existenzberechtigung bekommen und sie haben der Welt Grund gegeben, Gründe, um die Welt zu gestalten und zu formen. Wenn ich dran denke, Blücher war das 7. Kind, Lessing das 13. Kind oder hier Josef von Fraunhofer, der die optischen Instrumente erfunden hat, das 10. Kind eines armen Glasschleifers, oder Alban Stolz, das 16. Kind, oder der Erweckungsprediger von John Wesley war das 13. Kind. Und jetzt bei der Königshochzeit in England, da wurde sein Lied gesungen, die 2 Milliarden Menschen haben das Lied gehört, von Charles Wesley. Diese Lieder, das wäre alles gar nicht mehr da. Wir hätten das gar nicht. Gott erwählt gerade das, was nichts ist, so die unter Fernen liefen. Gott erwählt sich die, die unter Fernen liefen sind. Und Gott hat mir gezeigt, abgetriebene Kinder werden von Engeln großgezogen. Nicht gewollte Menschen werden von Engeln begleitet, bewahrt und erzogen. Gott lässt kein Kind verloren gehen, Gott lässt keinen Mensch verloren gehen. Selbst wenn die Eltern ein Kind aufgeben, Gott sagt, ich will der Vater von Witwen und Waisen und Armen sein. Gott, weißt du, wenn deine Eltern dich aufgeben, will Gott dein Waisenvater sein. Und deine Waisenmutter. Er will Vater und Mutter in einem sein. Weil Gott darf es keine Waisen geben. Und du darfst nicht als Waise vorkommen. Jetzt habe ich niemanden. Jetzt hast du Gott. Wenn du niemanden mehr hast, hast du Gott. Nicht alle Kinder, die Eltern haben, haben auch wirklich Eltern. Schau hinter den Kulissen, da wirst du verblüfft sein, wirst enttäuscht sein, wirst frustriert sein und wir sagen, lieber in keiner Familie als in dieser Familie. Viele Kinder wachsen als Schlüsselkinder auf. Auf der Straße müssen sich durchschlagen. Manche Kinder sind verzweifelter als manche Erwachsene. Weißt du, Gott sagt, aus dem Mund der Unmündigen habe ich mein Lob zubereitet. Aus diesen Menschen, die nichts sind. Weißt du, ohne Vater und ohne Mutter und Gott beweist, ich kann aus deren Leben noch was machen. Und wenn selbst du da stehst und sagst, was ist aus dem geworden? Auch wenn es gar nichts geworden ist, ist für Gott was geworden. Das, was nichts ist. Und Gott beweist, ich kann. Und ich brauche da nicht unbedingt die und jenen, der was Großes. Wir denken manchmal, nur wenn wir Geld bringen und wenn wir Nutzen haben, wenn wir Leistung haben, dann ist das Leben lebenswert. Es gibt auch ein anderes Leben, das lebenswert ist. Es gibt andere Tiefen des Lebens, andere Phasen. Tief in der Vergangenheit entsteht das Leben und tief in der Ewigkeit findet es sich wieder. Tief in der Ewigkeit, schau die Geschichte an, schau an und so weiter. Dieser kleine Fötus weiß nichts, was draußen ist und trotzdem kommt es da und plötzlich findet sich zurecht, plötzlich entfaltet es sich, will leben. Und genau das ist, was Gott will. Gott will, dass du lebst. Und Gott will, dass es dir gut geht. Und Gott will, dass du dich entfaltest. Und wenn du das nicht kannst, er sagt, such mich, ich werde dir helfen. Ich werde dir helfen. Mit der Geburt ist das Werden des Menschen noch nicht abgeschlossen, noch lang nicht fertig. Weißt du, wir machen so großes Theater mit meinem Geburtstag oder dem Geburtstag überhaupt. Und denke, ach, wer geboren. Nein, du warst schon da, ehe der Welt Grund gelegt wurde. Du warst schon da. Gott hat dich gewollt. Ehe dich jemand versauen und verderben und verführen und kaputt machen konnte. Du warst schon da, von Gott gewollt, von der Ewigkeit her. Das ist der Grund. Und du bist nicht gefragt worden. Ich bin nicht gefragt worden. Matthäus, willst du kommen? Ich bin trotzdem gekommen. Unser Leben kommt aus der Verborgenheit und geht in die Verborgenheit wieder. Und wir sind hier nur ein paar Sachen, was wir sehen und das denken, das ist die Wirklichkeit. Aber nein, das ist nur die Fassade des ganzen Gebäudes. In Jeremia 1, Vers 5 sagt der Herr, sagt Gott zu dem Propheten, der Prophet hat sich verflucht und sagt, warum bin ich überhaupt geboren? Oh, verflucht ist der Tag, dass aus die Kunde kam, dir ist ein Sohn geboren, Vater. Also er wollte, dass sich sein Tag verwünscht. Und vielleicht bist du auch so einer, der sich den Geburtstag verwünscht hat. Jeremia 1, da sagt Gott, ich kannte dich, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Ich kannte dich, bevor ich dich im Leib deiner Mutter dich geformt habe. Ich kannte dich, bevor. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaft überbringst. Schon vor deiner Geburt hast du deine Berufung bekommen. Evangelist, Prophet, Priester, Apostel zu werden. Vor deiner Geburt. Kapierst du das? Du denkst ja, du brauchst eine geistgesalbte Versammlung, um deine Berufung zu finden. Deine Berufung liegt weit, weit, weit in der Ewigkeit. Dort habe ich dich berufen. Und Paulus genauso, Galater 1, Vers 15. Als es aber Gott wohlgefiel, mich von meiner Mutterleib auszusondern und hat mich in seiner Gnade berufen. Lang bevor der Bengel geboren worden ist, bevor man ihn dem Saul nannte, hat Gott ihn gewollt. Bevor er so ein Rebell wurde, ein Protestant wurde, hat Gott ihn gewollt. Bevor er die Gemeinde Jesu verfolgte, er ging in die falsche Richtung, aber Gott hat ihn auch gewollt, als er in die falsche Richtung ging. Auch das war alles notwendig zu seiner Entwicklung und zu seiner Reife. Du bist bei Gott noch lange nicht unbekannt, sondern Gott kennt dich durch und durch. Lange vor deiner Geburt hat er dich gekannt, sogar dir den Namen gegeben. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, noch ehe du geboren wurdest. Ich habe dich erwählt. Und alle deine Tage stehen in meinem Buch. Nicht erst nachher, wenn du gestorben bist, sondern noch bevor du gestorben bist, ist die Rede. Alle deine Tage stehen in meinem Buch. Gott hat so ein Notizbuch und dann guckt er, ja, und das sind deine Tage, egal wie viele der sind. Da hast du schon deinen Namen gesehen, gehabt, bist von Gott aus ausersehen und Gott sieht, dass du einmalig bist und seine Idee steckt in dich. Der hat sich was gedacht, als er dich gemacht hat, oder mich. Ich spreche von dir, ist mir lieber. Er hat sich was gedacht. Du brauchst kein anderes Programm mehr suchen. Leb, entdecke das Programm Gottes. Leb das Programm Gottes, das, was er von deinem Leben sich vorgestellt hat. Und überlass dich einfach Gott. Du kannst sowieso nichts verändern. Du kannst dich strampeln, so viel du willst. Du kannst dich entscheiden, wie du willst. Du kannst gegen Gott dich nicht entscheiden. Darum, vor Gott brauchst du keine Maske aufzusetzen. oder keine besondere Rolle spielen, auch nicht in diesem Leben. Und deshalb möchte ich dir auch sagen, als Mensch, lebe das Leben, das Gott dir gegeben hat zu leben. Wenn du Hausfrau bist, bleib Hausfrau. Wenn du Apostel bist, bleib Apostel. Wenn du Arbeiter bist, bleib Arbeiter. Wenn du Erfinder bist, bleib Erfinder. Bleib in deiner Berufung, was du bist, was Gott aus dir gemacht hat. Versuch niemand anders zu sein. Versuch niemand anders zu kopieren. Søren Kierkegaard hat gesagt, wir werden als Originale geboren und sterben als Kopien. Zu viele Menschen kopieren da irgendjemand. Bleib das Original, das Gott von dir von Anfang an wollte, noch ehe du geboren wurdest. Er kennt dein Leben. Als es dich noch gar nicht gab, weiß er schon alles von dir. Alle deine Tage sind in meinem Buch aufgeschrieben. Die Kriterien dieser Welt sind bei Gott zweitrangig. Hier gilt es nur Geld verdienen, Geld vermehren. Doch die Bibel sagt, zeigt uns einen ganz anderen Weg. Nächsten Sonntag predige darüber, die Erfüllung des Willens Gottes. In dieser Welt geht es um die Erfüllung des Willens Gottes für dich und mich. Dein Wille geschehe im Himmel, aber auf Erden, und zwar durch dich und mich. Die Erfüllung des Willens Gottes, das ist unser Auftrag. Nicht Geld verdienen, nicht Kinder zeugen und nicht Häuser bauen und nicht Kriege führen. Der Wille Gottes soll durch dich und mich manifestiert werden. Dazu sind wir da. Du hast mich dazu zubereitet, mir die ganzen Veranlagungen dazu gegeben. Wir werden nicht gerichtet nach dem, was wir getan haben. Da wird Gott uns nicht fragen, was hast du getan? Gott interessiert sich nicht für diese Welt. Ich würde auch was anderes noch sagen. Gott interessiert sich nicht für diese Welt. Diese Welt vergeht. Sondern Gott wird dich fragen, wenn er dich richtet, wozu habe ich dich berufen? Und was hast du daraus gemacht, aus deiner Berufung? Wozu habe ich dich berufen? Was war deine Lebensaufgabe? Hast du deine Lebensaufgabe hier in dieser Welt erfüllt, Matthäus? Das würde mich fragen. Nicht, was ich getan habe, wie viel ich gepredigt habe, wie lange ich gebetet habe, was ich geschrieben habe und was ich nicht geschrieben habe. Hast du deine Berufung erfüllt? Das würde mich fragen. Warst du das, was ich wollte? Wenn ich die Persönlichkeit in der Bibel anschaue, sie alle sind Reifungsprozesse durchlaufen und sie haben Gott gedient zu ihrer Zeit. Und weißt du, Gott wird fragen, bist du das gereift, bist du das gewachsen, hast du dich zu dem entwickelt, was ich wollte, hast du deine Berufung erreicht? Nur wer diesen Reifungsprozess hinter sich hatte, der ist dann aufgestiegen bei Gott. Der wurde eine Säule, etwas Besonderes. Schau die biblischen Gestalten an. Sie wurden Persönlichkeiten, nachdem sie gereift sind und Gott will und fragt dich, bist du gereift? Hat dein Leben Frucht gebracht? Das ist der Gedanke, der Grundgedanke des Neuen Testaments. Bist du reif geworden? Gott in dir will sich durch dich verwirklichen. Das ist der Plan Gottes, warum du da bist. Deine Persönlichkeit soll Jesus verherrlichen, den Heiligen Geist verherrlichen, den Himmel verherrlichen. Moses wusste, dass er so etwa 40 Jahre alt war, wusste, wo er hingehört. Manche Leute müssen 80 Jahre werden, um herauszufinden, wo sie hingehören, was der Sinn des Lebens ist. So, Moses wurde also 40 Jahre lang zubereitet. Er wurde auf so viele Phasen zubereitet. Er hat gleich zwei Mütter gebraucht. Eine Mutter hat es gar nicht ausgereicht für ihn. Muttertag. Moses hat zwei Mütter gehabt. Seine Mutter Jochebed und die Königin. Und die haben alles gegeben, irdisch und menschlich und sächlich und was auch immer ist. Und dann hat er plötzlich gemerkt, die Schätze Ägyptens, das ist Plunder, das ist Dreck. Die Schätze Ägyptens, das ganze Können, die ganze Künste, das ganze Theater, das ist alles nur Blech, Stroh. Und dann hat er gesagt, gibt es nicht was Wertvolleres? Und dann hat er entdeckt den Gott Israels, den Gott seiner Väter. Johannes der Täufer wurde schon im Mutterleib erfüllt mit dem Heiligen Geist. Du, es gibt noch ein anderes Leben. Vor der Geburt, nach der Geburt und sogar nach dem Tod. Das hört mit dem Tod nicht auf. Unser Leben hört mit dem Tod nicht auf. Genauso wenig, wie es mit der Geburt nicht aufhört. Im Psalm 139, da heißt es, Vers 13, du hast mich bereitet im Mutterleib. Und ausgesondert, musst vorstellen, Gott hat dich ausgesondert. Der Werdegang war wie überall bei allen Menschen und dann hat er dich ausgesondert zu einer speziellen Aufgabe. Du hast mich im Mutterleib ausgesondert, hat dir sein Ja gegeben, hat deinem Leben zugestimmt, war mit dir einverstanden, dass du gerade bei diesen asozialen Leuten zur Welt kommst, um Himmels Willen. in diesem Slum, in der Leprastation oder in diesem Siechhaus. Er hat zugestimmt, war einverstanden und er sagt, ich schicke dich wie ein Schaf mitten unter die Wölfe. Und Gott hat etwas mit uns vorgehabt, als er das so uns aussonderte. Er hat uns akzeptiert. Höre, er hat dich schon im Mutterleib ausgesondert. Im Mutterleib hat er dich schon ausgesondert. Hat dich in Gnaden berufen, wie Paulus sagt. Du hast mich im Mutterleib zubereitet. Diesen Gedanken werde ich nicht los, tut mir leid. Sorry. Weißt du, die ganzen Ängste, was du da gehabt hast, das sind alles Vorbereitung für das Leben, damit du andere stärkst, damit du andere ermutigst, damit du anderen dienst. Weißt du, das ist alles Schule. Er hat dich im Mutterleib erlöst und er hat dich vom Mutterleib erlöst. Das ist ganz arg wichtig, dass du das begreifst, nicht nur, dass er dich da aus diesem Bauch, aus diesem Gefängnis, aus diesem Käfig da rausgeholt hat, sondern, dass du auch vom Mutterleib befreit wirst. Da diskutieren doch ein alter Herr mit dem Herrn Jesus, der Herr Nikodemus, und er sagt, als Jesus sagt, du musst vom Neuen geboren werden, anders kannst du das Reich Gottes nicht sehen, Johannes 3, dann sagt er, muss ich wieder in meinen Mutterleib zurückgehen? Jesus sagt, nee, vergiss das alles. Es geschieht auf geistiger Ebene. Du kannst deine Geburt mit der Wiedergeburt rückgängig machen. Verstehst du das? Schwierig. Du kannst neu geboren werden und deine alte Geburt, alles was vorher war, kannst auslöschen. Du bist eine neue Schöpfung in Gott. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und das ist die Erlösung aus dem Mutterleib. Wer wird mich erlösen, nicht jeder in der Mensch? Die Wiedergeburt, der Heilige Geist schafft es. Du bist zu was Besonderem berufen, ausgesondert wie Samuel, 1. Samuel 1, Vers 6. Dein ganzer Lebenslauf, dein ganzer Weg ist schon von Gott geplant, vorherbestimmt, wie beim Johannes den Täufer. Eine Stimme wird es sein, dem Herrn den Weg bereiten. Durch Gottes Gnade bist du was Besonderes, von Gott bestimmt, von Ewigkeit her. Dein Werdegang, Gott macht aus dir. Und jetzt musst du wollen, jetzt musst du wollen. Eigentlich sollten die Eltern wollen, dass du was Besonderes bist und wirst. Aber die haben es vielleicht nicht gewollt. Aber jetzt will Gott, dass du was Besonderes willst. Und das sollst du auch wollen. Du musst mit dem Willen Gottes einverstanden sein. Herr, ich will was Außergewöhnliches werden. Ich will nicht irgendwie eine Nummer sein, ein Typ oder sonst was. Nein, ich will was Besonderes sein. Und zuerst einmal deine Bestimmung, du bist für den Thron Gottes bestimmt. Das kann ich nicht oft und lang genug predigen. Du bist für den Thron Gottes bestimmt. Du bist einmalig im gesamten Universum. Entdecke deine Einmaligkeit, Bruder, Schwester. Wenn du das entdeckst, heute Morgen in dieser Predigt, dann hast du die größte Entdeckung deines Lebens gemacht. Du bist einmalig. Du bist einmalig. Deine Fingerabdrücke sind einmalig. Dein Iris, dein Auge ist einmalig. Niemand hat die gleichen Fingerabdrücke wie du. Du kannst gehen, wo du willst. Niemand hat deine Stimme. Deine Stimme ist was Einmaliges, deine Augen sind einmalig, dein Herz ist einmalig, dein Verstand ist einmalig. Egal was du denkst, deine Träume. Niemand glaubt und denkt so wie du. Deine ganze Geschichte ist einmalig. Deine ganze Geschichte ist einmalig. Kapito? Sind wir einverstanden? Könnt ihr Amen sagen? Deine ganze Geschichte ist einmalig. Niemand hat die Stärken und die Schwächen, die du hast. Niemand als du kennst deine Schmerzen und deine Schmerzen sind total anders als deren ihr Schmerzen. Dein Weg, deine Führungen sind einmalig. Alles ist einmalig. Und sogar im Himmel hast du einen einmaligen Platz. Du wirst neben Jesus sitzen dürfen. Er hat uns einen Platz, eine Wohnung bereitet, eine spezielle Wohnung, auf dich zugeschnitten. Du wirst im Himmel erwartet und wir werden aus dem Buch des Lebens mit unserem Namen gerufen. Und du wirst kommen und dein Name ist schon, du hast schon an der Türe die Klinke, du hast schon dein Namensschild schon für dich vorbereitet. Das wartet auf dich. Du bist unverwechselbar. Aber das musst du verstehen. Und wenn du das verstehst, benimmst du dich anders, redest du anders, denkst du anders, handelst anders, lebst anders, stirbst anders. Ja, Sterben gehört auch dazu. Weißt du, die Welt braucht dich, weil du einmalig bist. Du wirst, für dich gibt es keinen Ersatz in dieser Welt. Deshalb halt aus, so lange wie es nur geht. Du hast eine Aufgabe in dieser Welt. Weißt du, Gott hat dich einmalig geschaffen, du bist fälschungssicher. Du bist fälschungssicher. Gott braucht kein Code und Karte und Keys und Pinwort oder sonst was. Er kennt dich durch und durch. Du bist fälschungssicher. Er findet dich. Er muss nur deinen Namen rufen und du stehst schon vor ihm. So schnell geht das. Jemand von uns ruft er bei seinem Namen und er ist bei ihm. Gott hat dir etwas Einmaliges eingepflanzt. Etwas Besonderes eingepflanzt. Dein Leben ist unzerstörbar. Auch wenn alle möglichen Leute versuchen, dein Leben zu vernichten, dein Leben ist unzerstörbar. Niemand kann dich auslöschen. Vor Gott bist du endgültig. Du hast mich wunderbar zubereitet im Mutterleib. Denk drüber nach. Er hat in seiner Hand dich gezeichnet. Niemand kann dich aus seiner Hand reißen, Bruder, Schwester. Da können Diebe und Räuber sich an dir ranmachen. Die können dir den Hals abschneiden, aber die können dein Leben nicht zerstören. Du bist als Mensch einmalig vor Gott. Er hat dich einmal ins Dasein gerufen und dann bleibst du für Ewigkeit. Das ist die Schöpfung, die Gott uns geschenkt hat. Jeremia 1, noch ehe dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen. Noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Jetzt überleg einmal. Du hast keine Heiligung erlebt, keine Buße, keine Bekehrung, keine Taufe, keine Firmung, keine Konfirmation, keine Beschneidung. Noch im Mutterleib habe ich dich geheiligt. Das ist dann natürlich hart, aber steht so in der Bibel. Da hast du noch keine große Formel Leistungen vollbracht, hat Gott schon seine Hand auf dein Leben gelegt und dich beschlagnahmt. Ich habe dich geheiligt. Du wirst von Gott zu deiner Lebensform bestimmt. Ja, du sagst, ja, ich habe mich bekehrt. Vergiss es, das ist nur frommes Zeug. Ohne Gott wärst du gar nicht zum Glauben gekommen. Ohne Gott hättest du Gott gar nicht erlebt. Ohne Gott hättest du Gott gar nicht gefunden. Er hat dich mit Seilen der Liebe gezogen. Er hat dich beschlagnahmt. Und er hat dich gehabt. Und viele sind beschlagnahmt und die laufen und laufen und wissen nicht, dass sie von Gott weglaufen wollen. Aber von Gott kannst du nicht, vor Gott kannst du nicht weglaufen. Du bist nur so lange unglücklich, solange du nur von Gott abweichst. Aber sobald du dich Gott wieder zuwendest, beginnt das Glück in deinem Leben aufzublühen. Und das ist ein Geheimnis, du solltest dich mit deiner Lebensgeschichte nicht versöhnen. So viele Menschen sind mit ihrer Lebensgeschichte nicht versöhnt. Die hadern. Warum bin ich da geboren? Warum hast du mich da rausgeführt? Warum sitze ich da, wo ich sitze? Warum bin ich an die und jene geraten? Warum bin ich mit dem und jenem verheiratet? Warum habe ich die und die Kinder? Du hadest mit deinem Schicksal, mit deinen Umständen, mit deiner Situation, versöhn dich mit deiner Lebensgeschichte und dann lebst du ganz anders. Ja, ich bin Hartz IV, arbeitslos. Versöhn dich mit deiner Geschichte und sag, so wie ich gestern gepredigt habe, alles geht vorüber. Alles geht vorüber. Versöhn dich und sag, Gott, mein Leben liegt in deinen Händen. Du musst dich so annehmen, wie Gott dich angenommen hat. Dann fängst du an zu leben. Noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkommst, habe ich dich geheiligt, heiligt, geheiligt. Du bist geheiligt, aus deinem Leben was zu machen, bestimmt aus deinem Leben was zu machen, erwählt aus deinem Leben was zu machen, dich von Menschen abzunabeln, das ist Heiligung. Selbstständig zu werden, auf eigene Füße zu stehen, dich aus der Zeit zu lösen, aus den Umständen zu lösen und für die Ewigkeit anfangen zu leben. Das Sichtbare stehen lassen und sich auf das Unsichtbare zu konzentrieren. Erkenne deine Einmaligkeit. Ich habe mal eine Predigt gehalten mit dem Thema, du Einmaliger. Du Einmaliger. Jeder von uns ist ein Einmaliger. Lass dich durch deine Ungeschicklichkeit nicht beirren, dass du Fehler gemacht hast. Du bist einmalig. Auch in deinen Fehlern. Die Fehler, die du machst, kannst nur du machen, sonst niemand. Den anderen würde es gar nicht einfallen, so zu denken und so zu reagieren. Stell dein Leben nicht unter dem Scheffel, auch wenn du das tust, Gott wird dich hervorholen. Lass dich nicht Etiketten verpassen, du Einmaliger. Verstehst du, alle nummeriert, durchnummeriert. Du bist einmalig, du brauchst kein Etikett. Entweder weißt du, wer du bist, oder du weißt nicht, wer und was du bist. Lebe für deine Bestimmung. Nächsten Sonntag mehr darüber. Die Zeit habe ich nicht. Ich möchte noch Müttern danken und ich möchte noch ein Baby dem Herrn Jesus weihen. Du Einmaliger, finde deine göttliche Identität. Finde deine göttliche Identität. Was hat er sich gedacht, als er mich geschaffen hat? Was hat er sich vorgestellt? Komm aus deiner Sklavenmoral heraus, dass du Dinge tust, aus diesem Fließbandarbeit, aus diesem frommen Stress des Lebens, anderen Menschen zu gefallen, fang an, Gott zu gefallen. Römer 8, Vers 14 und bis 17, da heißt es, der Heilige Geist macht uns zu Gotteskindern. Und sind wir Kinder, sind wir Erben aller Verheißungen. Wenn du einmal Kind Gottes geworden bist, dir bewusst geworden bist, ich bin ein Kind Gottes, bin ich nur ein Geschöpf. Im Mutterleib bin ich noch ein Geschöpf. Aber sobald ich hierher komme, sobald ich atmen kann und sobald ich denken kann, sobald ich die Welt verstehen kann, bin ich und ja zu Gott sagt, bin ich ein Kind Gottes. Er adoptiert mich. Weißt du, wenn du im Krankenhaus so geboren bist, du kannst doch vertauscht werden. Und so, da bist du in der Klinik, Massenklinik, da sind hunderte von kleine Kinder. Aber dann kriegst du einen Namen. Du kriegst einen Namen an deine Hand und dann bist du eingegliedert, aufgenommen in eine Familie. Und sei sicher, der liebe Heiland holt nicht den Falschen nach Hause. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Römer 8 beginnt mit Söhnen und Töchtern. Das ist die Identität, die du haben solltest. Gott hat mich gefunden und ich bin geboren als Mensch, aber ich sterbe als Kind Gottes. Das ist der große Unterschied. Das ist der große Unterschied. Ich sterbe als Kind Gottes. Geboren bin ich als Mensch. Deine Begegnung mit Gott macht den Unterschied. Gibt dir eine neue Identität. Das verändert mein Leben total, diese Begegnung mit dem lebendigen Gott. Du wirst teilhaftig der göttlichen Natur in dem Augenblick, wo du Gott die Hand schüttelst. Und der Herr sagt, du gehörst mir, mein Sohn, du warst tot und bist lebendig geworden. Wenn du hier auf dieser Welt lebst, bist du für Gott tot, Stück weit. Aber wenn du wieder nach Hause kommst und sagst, ich habe bei meinem Vater viel besser gehabt, als hier bei diesen Trotteln da unten. Ja, ich kann nicht anders. Die Menschen sind böse, sind negativ, sind pessimistisch, sind verdorben, sind egoistisch. Aber du kommst zum Vater nach Hause und du kriegst alles, was du in deinem Leben lang vermisst hast. Dann kannst du Märchen hören, dann hörst du die schönen Geschichten. Alles, was du hier unten hörst, sind alles Märchen nur. Und so weiter. Aber dann erfährst du, dass die Märchen keine Märchen sind, sondern Realitäten, sondern Wahrheiten, ewige Wahrheiten. Das ist so. Und dann erwachst du wie ein Röschen aus deinem Schlaf. Wenn der Vater dich küsst, dich lieb hat, dich in die Arme nimmt, und sagt, du bist mein. Hier sind wir verlorene Söhne und Töchter auf dieser Welt. Und so geht es uns auch. Und landen bei den Schweinen. Aber wir kommen nach Hause. Und der erwartet schon, da ist alles schon für uns bereitet. Durch deine Begegnung mit Gott wirst du unsterblich. Bekommst ein neues Selbstbewusstsein. Hören deine Komplexe auf. Kommst du von Minus in den Plus. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Gibt's gar nicht. Der Bruder kann es nicht fassen. Der Teufel kann es nicht fassen. Die Menschen können es nicht fassen, wenn du wieder nach Hause kommst. Sogar die Engel können es nicht fassen. Die können es nicht fassen. Im Himmel heißt es, es ist Freude über einen Sünder, der nach Hause kommt. Der umkehrt, der nicht mehr weiter dort unten bleibt. Jeder, der nach Hause kommt, manche sagen, dass sich bekehrt. Weißt du, Bekehrung ist noch nicht nach Hause kommen. Das ist nur die Richtung ändern. Und die Engel werden sie heimtragen. Und wenn sie dann einen heimtragen, Halleluja! Mein Sohn war tot, meine Tochter war tot und ist lebendig geworden wieder. Wenn wir hier sterben, sind wir dort lebendig. Wenn dieses Leben aufhört, fängt das andere Leben an. Und da fängt das an, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, was kein Herz geglaubt hat. Weißt du, stell dir mal vor, ich bin jetzt nicht keine Frau. Aber ich hätte so ein Baby da drin. Manchmal sieht's aus, als wenn ich eins hätte. Je nachdem, was ich gegessen habe. So, aber stell mal vor, ich habe hier ein Baby, ich wäre eine Frau und ich würde sagen, Kind, wenn du einmal raus, das Kind kennt keine Mutter, aber spürt die Mutter. Die Mutter ist eine Realität für ihn, weil er ständig mit der Mutter verbunden ist. So bist du als Kind Gottes mit Gott verbunden, aber du siehst Gott nicht. Aber eines Tages werden deine Äuglein die Mutter sehen. von Angesicht zu Angesicht. Du wirst ihr gegenüberstehen, du wirst dich freuen und so weiter. Und uns geht es jetzt genauso in dieser Welt. Wir reden vom Himmel, wir reden von der Herrlichkeit und so weiter, aber wir wissen nicht. Wir hören vielleicht auch so Brummen, so ein Pulsschlag und so weiter, was man so hören kann. Aber das, dann wirst du ihn so hören, wie er wirklich ist, ohne Schalldämpfer und Trennwände. Du wirst ihn hören, wahrhaftig. Und Geschwister, so wie wir jetzt sind, so waren wir einmal als Fötus im Bauch der Mutter. Und dann werden wir die große Wiedergeburt, die Bibel spricht von der großen Wiedergeburt, wir werden wieder zum neuen Leben erwachen und wir werden ihn sehen, wie er ist. Und hier, das ist nur Durchgang. Und jetzt erzähl so einem Fötus und sag, guck mal, du, da sind Herrlichkeiten. Aber die Augen sind noch nicht auf, die Ohren sind noch nicht auf, die Sinne sind schon, das ist schon alles dort, aber wir begreifen alles hinter einem Vorhang, hinter einer dicken, festen Wand. Und dann denken, ja, das kann schon wahr sein, aber warte, der Tag der Wahrheit kommt. Der Tag der Wiedergeburt kommt. Der Tag der Auferstehung kommt. Der Tag des Erwachens wird kommen. Und durch deine Begegnung mit dem Herrn, und Johannes wurde, bevor er geboren wurde, ist nur 3 Monate vorher mit dem Heiligen Geist erfüllt. Stell dir mal vor, du wirst erfüllt mit dem Heiligen Geist und sagst, wie wird Jesus aussehen? Ich werde ihn sogar eines Tages taufen nach 30 Jahren. So lange muss ich warten. Aber ich werde ihn taufen. Und als er dann den Jesus sieht, Michelangelo malt den Johannes den Täufer in seinem Gemälde, die Taufe Jesu, der zeigt mit dem Finger wie ein Betrunkener, seine Augen sind wie benebelt, als wenn er im Rausch wäre. Siehe, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Das hat er gesehen, diesen Jesus hat er erlebt, als die Mutter Jesu zu der Elisabeth kam. Verstehst du? Und wir werden eines Tages vor Jesus stehen, wie betrunken. Unser Mund wird voll Lachens sein, voll Jubels und so weiter, wenn der Tag X kommt. Wenn wir vor Jesus stehen, noch ganz schnell, die Begegnung mit Gott wird deinem Leben eine besondere Note geben. Eine besondere Note wird alles Negative ungeschehen machen. Weißt du, das ist für mich ein großer Trost. Alles, was geschehen ist bis jetzt, was da war, was ich nicht verkraftet, nicht verarbeitet habe, was mich falsch geprägt und geformt hat, das wird alles vergessen sein. Da wird kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei mehr sein. Da wird dein Leben gewaltig aufgewertet, wenn du dann vor Gott stehst. Du hast eine neue Identität, das kannst du jetzt schon haben, heute und hier. Deine ganze Identitätskrisen, die du so in deinem Leben hast, hören alles auf, wenn du in dem Jesus begegnest. Die hören alle auf. Du lebst nach anderen Gesetzen, stehst auf einer anderen Grundlage. Und dazu hat Gott dich bestimmt schon im Mutterleib. Dass, wenn du rauskommst, so schnell wie möglich dir an Gott klammerst. Weißt du, am schönsten ist, wenn du als Kind zum Heiland kommst. Schon als Kind. Ich kenne Leute, Graf Zinzendorf kam mit 7 Jahren zum Heiland. Und er blieb, bis er alt und grau wurde, blieb treu dem Herrn Jesus. Mit 7 Jahren kann ein Kind sich bekehren, kann zu Jesus finden. Die meisten Leute bekehren sich in der Zeit der Pubertät, kommen zum Herrn Jesus. Große Evangelisten, Männer Gottes, wenn du ihre Geschichte studierst, die bekehren sich vor dem 13. Lebensjahr. Die anderen, die sich später bekehren, die haben große Probleme. Die müssen ihre lange Geschichte aufarbeiten. Die müssen ihre Geschichte aber aufarbeiten, was alles noch dazwischen passiert ist. Aber die Geschichte ist aufarbeitbar. Du kannst sie aufarbeiten, diese Geschichte. Es ist also kein Verderben, keine Katastrophe, wenn du jetzt Sachen in deinem Leben hast. Der Herr will sie alle glatt bügeln. Heute kannst du alles noch nachholen, dank des Heiligen Geistes, dank der Hilfe Gottes, dank der Gnade Gottes. Deshalb ist auch die Gemeinde da. Die Gemeinde ist ein großes Krankenhaus, wo da Menschen geheilt werden, die verstümmelt worden sind. Die Predigt soll dazu dienen, dass die Menschen ermutigt werden, nicht zurückzuschauen, sondern nach vorne zu schauen. Dazu ist die Gemeinde da, dass den Menschen geholfen wird, auf die Beine wieder zu stehen. Und deshalb sind wir da und dienen Gott und versuchen den Menschen zu zeigen, schau nicht zurück, schau nach vorne. Das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Und du musst eine Sehnsucht haben, so wie das Baby im Leib der Mutter. Ich will raus, 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 ich will weg aus diesem Gefängnis. Ich will raus. Du musst eine Sehnsucht nach oben haben. Raus. Wie lange noch? Weißt du, hier in dieser Welt, der Teufel hat es so raffiniert
fertig gebracht. In dieser Welt hat er so uns bequem gemacht, Zentralheizung, Klimaanlage, gute Unterhaltung, alles ausreichend, wir sind gut versorgt, dass wir gar nicht an den Himmel denken. Wenn ich fragen möchte, wer möchte in den Himmel kommen, dass vielleicht nur 2, 3 wären da, die vielleicht nichts mehr zu essen haben, die arm sind oder die frieren zu Hause, die würden sagen, ich möchte in den Himmel kommen. Aber sonst die anderen, oh nein, ich möchte noch nicht, ich möchte noch ein bisschen hier bleiben. Sei doch ehrlich. Hast du eine Sehnsucht nach dem Himmel? Nach der ewigen herrlichen Wohnung? Gott hat für dich alles vorbereitet. So wie er dich im Mutterleib zubereitet hat, so hat er für dich alles schon vorbereitet. Alles vorbereitet. So wie du in diese Welt kommst, da ist alles vorbereitet. Sogar beim Herrn Jesus war alles vorbereitet, auch wenn gar nichts vorbereitet war. Da war kein Platz in der Herberge. Aber ich werde das Kind in Windeln gewickelt finden und in einer Krippe liegend. Da muss natürlich kein goldener Kinderwagen da sein und Schaukelbettchen sein. Nein, in der Krippe wird er liegen, ihr werdet das Kind finden. Gott wird sorgen, dass du überlebst. Gott ist zuständig für dein Überleben. Und für dein ewiges Leben ist Gott zuständig. Halleluja. Lass uns aufstehen. Wir werden das Lied singen, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Und wir werden den Herrn preisen und Gott anbeten. Und ich denke, wir werden ihm alle Ehre geben. Wenn du dein Leben anschaust, sing das Lied als ein Gebet, dann wie groß bist du, o Herr. Dann jauchzt mein Herz die große Herrscher zu, wenn ich dich nur sehe. Herr, ich kann's nicht fassen. Wie wunderbar hast du mich gemacht. Und dann streichle dich mal ein bisschen. Streichle deine Finger. Zähl sie, ob sie noch einen Applaus geben. Er ist ein großer Herr. Halleluja. Lass uns eine Sekunde Platz nehmen. Ich möchte jetzt die Mutter und die Amelie Kara bitten nach vorne.